Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Jetzt nach einer einjährigen Pause darf ich wieder mal ein Interview führen. Es freut mich, dass ich mit dir heute reden darf, liebe Nina.
Freut mich auch.
Bist du schon ein bisschen aufgeregt?
Ja, ein bisschen sehr.
Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen. Du hast dich ja entschlossen, nach doch längerer Bekanntschaft, wo wir uns ja kennen, auch mal über ein Thema zu reden, das dich halt vor allem in der Vergangenheit stark betroffen hat. Was hat dich dazu geführt, dass du gesagt hast, ja, ich traue mich darüber reden?
Also ich wollte das schon immer machen eigentlich, habe nie den Mut dazu gehabt. Dann gab es die Aufgabe in der Schatzsuche und ja, da habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe dich mal angeschrieben und ja, dann hast du mir ein Ja gegeben für das.
Also ich möchte mich mal herzlich bei dir bedanken dafür, denn ich glaube, darum geht's ja grundsätzlich in diesem Format, dass Menschen über Themen reden, die halt sehr schwierig waren in ihrer Vergangenheit, die halt sehr belastend sind und zu zeigen, dafür muss man sich nicht schämen, dafür kann man nichts, das ist nichts, ja, was man verstecken muss. Und ich möchte mich mal herzlich für deinen Mut bedanken. Das Thema heute wird eben Essstörung sein, im Speziellen Anorexie.
Und Essbrechsucht.
Okay. Wann hast du persönlich gemerkt, dass dein Essverhalten anders war als bei anderen?
Also bewusst wahrgenommen habe ich es eigentlich sehr lange nicht. Es war so ein schleichender Prozess und es hat eigentlich schon in der Hauptschule mit der Veränderung meines Körpers und meines Frauwerdens begonnen.
Mhm.
Ja.
14, 15.
Genau, 14, 15, sowas. Mhm. Vierte Hauptschule.
Und gab es da irgendeinen Auslöser, wo du sagen könntest, ja, das war etwas, was mich damals sehr beschäftigt hat?
Ja, ich habe meine Regel bekommen. Aha. Und habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll.
Okay. Und wie waren da die genauen Gedanken, Abläufe, okay, du bekommst jetzt deine Tage, ich bin jetzt ein Mann, kann man das jetzt nicht so gut vorstellen, wie ist das mit 14? Oder vielleicht doch, hat man einen ersten feuchten Traum, aber ist vielleicht doch noch was anderes.
Ja, na, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin da aufs Hauptschulklo gegangen und habe nicht gewusst, was ich mit mir und mit dem anfangen soll. Und ich habe nie den Rückhalt von meiner Mutter vom Gefühl her bekommen, dass ich zu ihr gehen kann, mit ihr darüber zu sprechen. Und damals, wie gesagt, bei uns war das nie so, dass man über sowas redet zu Hause. So habe ich auch nicht mit Freundinnen drüber geredet.
Ja, also vor allem dieses Nicht-Reden, was auch ein großer...
Genau, und dann fühlt man sich natürlich alleine.
Ja. Und wie war dann jetzt die Verbindung zu dem Essen? Also du bist hier in dieser Unsicherheit, Verwirrung, vielleicht Scham.
Das war alles so ein schleichender Prozess und es ist auch ein bisschen immer alles so ein bisschen verschwommen noch. Ich weiß noch, in der Lehre, wir haben Mittagspause gehabt, wir haben immer ganz normal gegessen mit Kolleginnen, was auch immer. Und am Abend habe ich nie essen dürfen, weil meine Mutter nie am Abend gegessen hat. Mhm. Und so habe ich das halt wahrgenommen. Also eine Frau isst am Abend nichts.
Ja.
Das war mein Vorbild.
Damit man auch schön wird? Also war das da auch schon so etwas oder?
Es liegt eigentlich in der Familie, dass wir ziemlich schlank alle sind. Nein, das war damals noch kein Thema.
Also Schönheit weiß nicht.
Kontrolle, Perfektionismus.
Also wenn ich schaffe, nichts zu essen, dann bin ich gut.
Genau.
Kann ich mein Hungergefühl kontrollieren und dann fühle ich mich stark?
Das ist wie eine Droge gewesen. Dieses leere Gefühl ist wie ein High.
Das erzählen ja viele Leute, wenn sie eine Diät machen.
Ich halte nichts von Diäten. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht, natürlich. Das,
du warst das in einer ganz Dauerdiät.
Genau. Deswegen, wenn Menschen oder meistens Frauen mit dem Thema kommen, schüttle ich nur den Kopf und kann gar nichts dazu sagen, weil ich mir denke, gönnt euch das, auf was ihr Lust habt, auf was ihr Guste habt und dann ist euer Körper so, wie er ist.
Aber es war halt so Kontrolle und du hast dann, ja, es hat dir ein High-Gefühl gegeben. Also du hast dich irgendwie gut gefühlt. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also am Anfang war es ein schleichender Prozess, aber irgendwann gab es ja wahrscheinlich einen Moment, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht mehr so schleichend. Also da ist irgendwas anders.
Dann bin ich in das Essenerbrechen reingerutscht. Sprich, ich habe dann 2014 selbstständig gearbeitet, habe den ganzen Tag einfach nur...
Entschuldige, wie alt warst du da?
2014, Ja. Habe nur mobil gearbeitet, bin nur mal dumm gefahren zu Kunden, von Kunden zu Kunden, habe ich den ganzen Tag abgelenkt und zu Hause am Abend war dann das die Belohnung. Das Essen, es gab kein Halt. Also es ist einfach der Guster oder der, wenn man jetzt einen Guster auf eine Banane hat, so kann man das, oder auf eine Schokolade, dann nimmt man sich's, dann genießt man's, dann ist es vorbei. Wenn man aber das aufspart, dann kommen Heißhungerattacken. Und das habe ich dann ausgelebt. Und irgendwann ist der Magen voll, dann erbricht man, dann hat man wieder Platz und dann...
Und wie war das Gefühl dann nach dem Erbrechen? Also war da noch immer dieser Stolz, dass man das ja kontrollieren kann oder hat sich das dann irgendwann verändert?
Das waren die Sorgen, was ich rausgekotzt habe, die Probleme. So, okay. Kann man das sagen.
Also es war was Reinigendes auch
genau.
Zusätzlich.
Ja, es gibt ja in Indien so ein Ritual. Da trinken so viel Wasser und kotzen dann.
Ja.
Ja.
Also du hast eigentlich aus deiner Sicht lauter positive Dinge gemacht.
Gesundheitsfördernd waren sie nicht, aber ich habe Gott sei Dank nicht starke Schäden mitbekommen, aber ich kenne Freundinnen, die, was ich dann in Eggenburg kennengelernt haben, die haben das so lang gemacht, dass sie eben ihre Zähne verloren haben, weil sich die Knochen abgebaut haben.
Ja, und auch durch den Magensaft, der wirkt sich ja schlecht auf die Zähne. Hat deine Familie mal gesagt, hey, mit dir stimmt da was nicht, isst doch normal, isst doch mehr? Wie war das?
Ja, also im Nachhinein, sie haben dann im Nachhinein gesagt, sie hätten früher einschalten oder mich ansprechen sollen. Der Papa hat damals schon, zu Hause noch, Essensreste in der Dusche gefunden. Und das war damals schon beim Mittagessen. Da habe ich jetzt nicht Übermaß gegessen, aber es war einfach, für mich hat sich das zu viel angefühlt. Und das waren, wie gesagt, Probleme, aber das habe ich damals noch nicht gewusst. Und das wollte ich dann loswerden. Aber das war noch nicht so ein Hobby. Es ist dann, 2014 war das ein Hobby.
Und wie hast du die anderen erlebt, also die normal gegessen haben? Hast du dich über sie gestellt, weil du ja quasi die bist, die bessere Kontrolle hat?
Nein, geschämt.
Also Scham war dann voll dabei.
Ja. Und lange habe ich auch nicht essen gehen können mit Menschen.
Und wann war der Moment, wo er kann das, so und da geht's jetzt nicht weiter, da muss ich jetzt was verändern. Weil lange Zeit war ich einfach quasi, es ist irgendwie so schleichen und dann ist es ein Hobby.
Genau. Ich habe dann auch nach und nach meine Freunde verloren und sie abgestoßen. Auch mit der Familie den Kontakt abgebrochen. Und habe damals 2016, 17 einen Freund in Wien gehabt. Zu dem bin ich gezogen und meine kleine Wohnung habe ich als Arbeitsplatz gehabt. Bin aber noch mobil unterwegs gewesen. Und da war der Punkt. Da hatte ich nur mehr 39 Kilo mit einer Größe von 1,71. Untergewicht. Ich war nur Zwieder. Ich habe nur Gefühlsausbrüche gehabt von Wut, von Trauer, von allem, was gegangen ist. Also ich war unausstehlich, war damals auch mit einer Therapeutin tagtäglich verbunden und war auf dem Krebsforscherlauf. Ich bin damals noch laufen gegangen und habe extrem viel Sport auch gemacht.
Ja.
Und
auch um die Kalorien besser zu verbrennen, oder?
Obwohl es keine gab, aber ja, ich wollte einfach nur immer mehr High-Gefühle haben, um mich von dem Schmerz abzulenken. Und dann am Krebsforscherlauf habe ich mich mit der Therapeutin entschlossen, ich muss jetzt was ändern, ich nehme Hilfe an und gehe auf Therapie nach Regensburg.
Das heißt, bis dahin hast du die Hilfe nicht so annehmen können?
Genau, oder? Ja. Und wollte es nicht wahrhaben. Es ist bis heute noch schwierig, eben drüber zu reden, aber ja, ich weiß, damit kann ich Menschen helfen und deswegen tue ich's.
Du hast ja von einem großen Schmerz gesprochen. Könntest du heute das benennen, woraus dieser Schmerz sich, woraus sich der genährt hat, wie der entstanden ist?
Ja, diese mutterliche Fürsorge, dieses Umarmen, dieses diese Geborgenheit, ja.
Also weil das gefehlt hat.
Genau.
Und daraus ist eine Leere entstanden, die du dann versuchst, das mit anderen Dingen zu füllen.
Mit auch eine Zeit lang mit Männern und Sex. Mhm. Ja. Alkohol, Drogen.
Und dann hast du dich entschlossen, nach Eggenburg zu gehen.
Mhm.
Und das war so der Wendepunkt.
Ja.
Was hat dir dort am meisten geholfen?
Ich war so stolz dort einfach. Ich kann es gar nicht sagen, was mir dort wirklich geholfen hat. Einfach dieses Sein mit Menschen, die was dasselbe Problem haben, offen drüber reden, in einer Gruppe zu sein, wo Menschen sind, die was einfach einen verstehen.
Mhm.
Ja.
Also verstanden zu werden.
Genau.
Gesehen zu werden.
Ja.
Akzeptiert.
Ja.
Mhm. Könntest du heute noch sagen, was du da über dich gelernt hast? Also eines so, ich werde gesehen, und das nehme ich, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung und auch aus therapeutischer Hinsicht, eines der wichtigsten Dinge, dieses Reparenting, also was wir halt in der Kindheit nicht gekriegt haben, dass wir das nachholen.
Mhm.
Aber ich sage, gibt es noch was anderes, wo du sagst, das war total entscheidend, dass, ich weiß nicht, ein Ernährungsplan, ein Selbstbild über deinen Körper, mit Seilen, mit Dinge, die dir, wo du sagst, ja, diese Technik, diese Methode, die hat mir extrem weitergeholfen, mhm, oder das hat mir was klar gemacht.
Mhm. Eigentlich sehr viel, diese Musiktherapie.
Okay.
Was man eben jetzt auch selber am Lagerfeuer viel machen kann, wo man sich einfach, wo man gemütlich zusammensitzt und es ist trotzdem irgendwie eine Therapie. Tanztherapie, mhm, viele Möglichkeiten von Therapieformen, den Körper aufmalen. Wir haben eine Diätologin gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das gut empfinde, dass man da aufs Essen so drillt, weil es ist ja der innere Kern was ganz was anderes. Das Essen entsteht ja dann
was
von
ist
selber.
Der innere Kern?
Der innere Kern ist, dass man sich selber liebt, mhm, und dass man sich selber akzeptiert, wie man ist.
Und was hat bei dir am ehesten dazu geführt, würdest du sagen, dass du begonnen hast, damit dich zu lieben?
Der ganze Prozess, die ganze Therapien, die ganzen Workshops.
Mhm.
Ich habe meine Fühler immer offen gehabt. Ja, es gab da keinen richtigen Punkt.
Mhm. Aber Selbstliebe, mit einem Wort kommen sagen, das ist schon der Kern,
genau,
dieses Problems.
Ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz.
Mhm. Was machst du heute anders? Wie gehst du heute mit deinem Körper um? Wie machst du das mit dem Essen? Einmal hat mir eine Klientin gesagt, wenn du einmal eine Essstörung hast, kannst du nie wieder normal mit Essen umgehen. Wie machst du das?
Ich bin auch noch, ich glaube nicht, dass es ganz weggeht, weil es einfach ein Teil von mir ist. Man muss immer dahinter sein. Wenn jetzt stressige Situationen kommen, dann ist es automatisch, dass man sagt, zum Beispiel heute, ich habe nichts gefrühstückt. Aber ich denke mal, was ist normal und was ist nicht normal?
Ich auch nicht.
Eben. Also solche Sachen. Wie will man sagen, ob das jetzt zur Essstörung dazugehört oder nicht?
Hm.
Ich esse ein Eis am Nachmittag ohne schlechten Gewissen. Also das ist für mich, wo ich sage, ich habe mir Süßes so lang verboten. Und jetzt denke ich mal, scheiß drauf.
Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Körper?
Sehr. Allerdings traue ich es mich noch nicht ganz zeigen.
Mhm.
Ja.
Was bedeutet das, dass du es nicht ganz zeigen hast?
Ich könnte viel stolzer sein.
Mhm.
Ja.
Und was sind so Dinge, die du jetzt machst, die du früher nicht gemacht hast? Ein paar Sachen kenne ich ja schon.
Ja, ich habe ganz andere Freunde. Also ich habe den kompletten Freundeskreis gewechselt. Ich setze meine Grenzen bezüglich Eltern. Ich habe meinen Hund, der war auch mein Lebensretter.
Der Rico.
Ja, der Rico kaut an seiner Stange da hinten. und ja, andere Hobbys.
Wobei zu dem Thema Hund, also ich finde, die Beziehung zwischen einem Mensch und einem Hund ist ja ganz was Eigenes, was man gar nicht, also Familie und Beziehung ist unglaublich wichtig, aber so die Beziehung zwischen einem Hund oder Menschen ist für mich nochmal ganz was anderes als zwischen Katzen und Menschen. Und das ist schon was sehr Heilsames für dich gewesen, weil du sagst, mein Lebensretter auch.
Ja, also ich habe eine Zeit lang danach auch noch Selbstmordgedanken gehabt, nach der Krankheit. Und der Rico ist dann zufällig in mein Leben gekommen als Pflegehund. Ich wollte eigentlich gar keinen Hund und dann hat er sich so schön entwickelt und jetzt kann ich mir gar nicht ein Leben ohne ihn vorstellen. Und ich habe das auch nie verstanden, wie man einen Hund so lieben kann. Einfach.
Da kommt
ja,
er schon.
Ja, genau.
Die Verbindung ist
ja,
da.
Ja, da war er nicht gleich. Mein Bub. Genau. Voll. Einfach dieses Austauschen ohne Worte, dieses Verstehen ohne Worte, nur mit Körpersprache kommunizieren.
Ja.
Ja. Und er lehrt mir sehr viel.
Noch. Super.
Geduldig zu sein.
Was machst du noch? Also Freunde ausgetauscht, einen Hund.
Jetzt bin ich wieder in einer Beziehung. Das läuft sehr gut.
Gratuliere.
Ja. Jobmäßig verändert sich noch einiges. Ich versuche jetzt ich gehe auch schon mit einem Hund Gassi. Da versuche ich das ein bisschen aufzubauen. Als zweites Standbein.
Du tanzt ja auch ein bisschen.
Ja, Bauchtanzen.
Also, gerade wenn man sagt, ich habe mich für meinen Körper geschämt oder wollte mich nicht zeigen und könnte mich jetzt so viel mehr zeigen. Also ich habe mal gehört, du tanzt auf einer Bühne und zeigst dich. Das ist ja auch ein großer Schritt, oder?
Ja, also ich bin jetzt halb nackt, sage ich mal, auf der Bühne gestanden vor Menschen und habe ja zwei Tänze getanzt mit der Brigitte beim Bauchtanzkurs.
Bauchtanzen bitte. Also
ja, genau. Werbung wird eingeblendet. Und ja, es ist einfach auch interessant, wie man seinen Körper dann spüren lernt. Die Hüfte einfach wieder zum Ausdruck bringen.
Ich finde das eine der schönsten Botschaften, die Brigitte da den Frauen mitgibt. Sie sagt, ja, du kannst nicht zu alt, zu dünn, zu dick, zu was auch immer sein. Wenn du Selbstliebe entwickelst, kannst du tanzen und dann darfst du tanzen und dann darfst du dich schön finden. Also dieses über das Bauchtanz hinausgehende.
Ja. Und das ist auch eine Gruppe für, ich sage immer, dick, dünn, jung, alt. Also da ist von bis, ich bin die Jüngste mit 34 und die Älteste ist 82, glaube ich.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich schön. Ja. Und es geht da um die Bewegung einfach.
Super. Ja. Wenn du eine Botschaft an dein jüngeres Ich hättest, an dein 14-jähriges Ich, oder vielleicht ist wichtig, dass es jünger schon wäre, oder eben ein anderes Mädchen, das vielleicht gerade dieses Video jetzt anhört, was würdest du diesen jüngeren Ich oder diesen anderen Mädchen mitgeben?
Holt euch Hilfe, wenn ihr Probleme habt. Ihr könnt auch gerne mich anschreiben. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Haltet's durch. Wenn es gerade schwer ist, kämpft's weiter. Und es gibt immer einen Ausweg.
Super. Sehr motivierend, sehr inspirierend. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn man vielleicht auch schon mal was ausprobiert hat mit einem Therapeuten, Therapeutin, und man hat das Gefühl, das geht nicht so gut, dann sagt, ich darf mir auch jemand anderen suchen. Also nur weil man einmal frustrierendes Erlebnis gehabt hat, also vor kurzem erzählt, dass ich seit 6 Monaten oder so Arzthopping mache, weil ich Probleme im Rücken habe. Und jetzt habe ich halt einen Arzt gefunden, der die Wurzel des Problems erkannt hat. Also ich denke, es ist ganz wichtig, nicht gleich aufzugeben, nur weil die Person dich gerade nicht so abholt, vielleicht dich nicht so versteht. Was ist denn, würdest du deiner Meinung nach sagen, eine wichtige Sache, die bei Essstörungen oft falsch verstanden wird? Gibt es da etwas, was du denkst, das sollte man aufklären?
Dass es ums Essen geht. Es geht nicht ums Essen. Das ist einfach nur der wie viele zum Alkohol greifen. Das ist das Symptom, sagt man. Ja. Es ist, man soll da viel tiefer gehen und das Essen mal hinten anstellen. Es ist wurscht, ob du in der Zeit, ja, du musst was essen, dass du überlebst.
Ja.
Es ist auch sehr wichtig. Aber ob du da jetzt, weiß ich nicht, irgendwas Ungesundes in dich reinstopfst, ist meiner Meinung nach wurscht, weil es geht ums Überleben. Und ich habe damals auch eine Packung Rumkugeln gegessen, nur dass ich überlebe, weil es mir scheißegal war. Ich wollte einfach nur leben. Und schaut auf das Innere, auf das Tiefe.
Mhm. Würdest du sagen, dass du heute ein Vorbild bist, die also quasi diese Krise schon überstanden hat oder gar kein Vorbild oder das kann man nie überstehen? Wie würdest du dich heute bezeichnen?
Nein, als Vorbild überhaupt nicht, weil ich habe noch einen, also ich lebe ja noch lang und der Weg geht weiter und ich lerne tagtäglich dazu. Ja, aber ich glaube, ich kann viel mitgeben. Ja.
Ich finde es ein tolles Vorbild, wenn jemand so eine Einstellung hat, also kein Vorbild ist.
Ja.
Und du hast ja einfach eine sehr inspirierende, schöne Art, um andere Leute zu inspirieren. Und nochmal voll mutig, dass du heute dieses Gespräch mit mir führst. Obwohl es ja eigentlich sehr schön ist und angenehm und gar nicht so schlimm, hoffe.
Nein, jetzt ist es besser.
Nach all dem, was du erlebt hast bisher, was würdest du sagen, wie definierst du Stärke?
Schwäche zu zeigen.
Mhm.
Ja. Schwäche zu zeigen, auch mal schlechte Tage haben zu dürfen. Genau.
Super. Dann herzlichen Dank für das tolle Interview.
Danke.
Und ich freue mich jetzt noch auf unseren gemeinsamen Kaffee.
Toll.